23. März 1968, Sonnabend. Jeder Soldat, den der Präsident Johnson zusätzlich nach Vietnam schickt, kostet den Haushalt der Nation zwischen 20.000 und 40.000 Dollar. Die Familie eines getöteten Soldaten bekommt 300 Dollar als Zuschuss für die Beerdigungskosten. Das reicht zu einer Armenbeerdigung. Nun steht es auch in der Prawda, dass die Studenten Polens seit 2 Wochen ungehorsam sind. Nun ist es auch in der Sowjetunion wahr. Es ist so wahr, dass die Unruhen von antisowjetischen Agitatoren gesteuert würden. Antonin Nowotny, da seine Partei ihn nicht anfassen will, ist zurückgetreten. Auch sein Sohn ist zurückgetreten, wenn auch nur von einer Pfründe. Das Parteipräsidium der Kommunisten nimmt die Zahl der Justizopfer aus den Jahren 1952 bis 1964 mit 30.000 an. Heute war Mrs. Crespal da, wo die Männer Amerikas leben. Es war eine von den Bars, die die I sein nennt. Diesmal eine in der 3. Avenue, ihres schon im Namen, und eben war im Fenster das Schild aufgehängt worden, das Damen ausdrücklich einlädt zum Besuch des Etablissements. Es hing an einer zierlichen Kette, es war in Schwarz und Gold gehalten, altertümlich und vornehm geschrieben, und es bedeutet, dass das Geschäft mit den männlichen Kunden gegen 19 Uhr abschlafft und durch die Zulassung von Prostituierten aufgebessert werden muss. Auch Frauen ohne jede Begleitung sind willkommen. Deswegen sagte die I, sobald wir saßen, »Du kennst meine Frau, Wes?« »Vergisst du mir den Brief nach Stockholm, die I?« »Bloß nicht drüber reden, Gesine.« »Wenn es Gegenwehr war, so doch Blinde.« »Vergessen, Gesine, lass uns das spielen. Wir wären bei Wes verheiratet.« Ziemliche Freude, nun auch ihre Frau kennenzulernen. Professor, einen Glückwunsch, sagt Wes recht flüssig, achtlos, hatte auch nicht die Zeit hinzusehen. Er ist der Chef von 2 Mixern hinter einer Bar von 15 Metern, der Hausherr mit dem Hausrecht. Er tut aber seine Arbeit voll und allein. Die Bedienung von 10 und mehr Kunden, die vor ihm sitzen und jeder auf sein ureigenes und persönliches Gespräch mit Wes warten. Zu seinen diplomatischen Künsten gehört aber auch, Schweigern unaufgefordert das Richtige ein- und nachzuschenken, einen Abschiedsgruß nicht zu überhören, Ankömmlinge ernst zu begrüßen und schließlich die Reservierung frei gewordener Plätze für Freunde, die vorerst in einem anderen Revier an Fremde leiden, bis Wes sie mit bedeutend erhobenem Zeigefinger zu sich holt und einweist. Er ist überdies eine Privatbank, löst die Schecks seiner Kunden ein, gewährt persönliche Darlehen, hält Wettgewinne in Verwahrung, alles ohne Zinsen. Wes ist ein Meldeamt, weiß vom Verbleib eines Vermissten in Galway oder Lissabon und gibt oder verweigert die Auskunft nach zielsicherem Gutdünken. Unerschütterlich, wie er ins immer wieder aufkreischende Telefon sagt, ihr Mann ist nicht da, er hat aber vorher dem gejagten Ehegatten den Hörer hingehalten und dessen verzweifeltes Kopfschütteln abgewartet. Wenn Wes 2-mal sein Revier zwischen den Kunden und 70 Flaschen abgegangen ist, hat er ein dichtes Netz von Handgriffen, Blicken und Gesprächen geknüpft. Heute sah er gelegentlich offen prüfend auf die Dame an der Seite, die Is, bis er sich entschloss zu der Annahme, jener Professor habe ihm nichts auf die Nase gebunden. Wes ist ein kräftiger, großer Mann um die 50, zeigt kaum Ausdruck um den festen Mund, die grauen Augen. Alle seine Blicke sind stumme Prüfungen und das Geheimnis seines ungeheuren Umsatzes mag sein, dass ein Mann vielleicht auf die Achtung von Seiten der Ehefrau verzichten will, nicht aber auf die von Wes. Wes zeigt nicht viel von seinem Gesicht, hält den Blick auf seine Arbeit mit Gläsern, Flaschen, 7 Waschbecken und wenn er 2 Substanzen durch Schütteln zusammenbringen muss, stellt er sich seitlich auf, sodass er im Profil zu sehen ist, ein ernsthafter Herr beim Vollziehen eines strengen Rituals. Er hat die Haare in Kräuseln auf dem Schädel, wie Crespal, nur rotblond statt grau. Und daran, an die abwesende Kopfhaltung, an das besessene Zuhören, habe ich wieder eine Schärfe vom Erinnerungsbild meines Vaters verloren. Wes füllte die Is Glas auf und teilte ihm förmlich mit, damit das Unerlässliche doch getan war. Deine Frau gefällt mir, Erickson, sah aus den Augenwinkeln auf die Dame, ob sie etwa beleidigt war, nahm ernst und befriedigt die Is Antwort entgegen. Mir auch, Wes. Nun bekam die I sein ureigenes und persönliches Gespräch mit Wes für diesen Abend. Wes bereitete dabei Getränke für andere, nahm einem Kunden Geld weg, legte Münzen vor ihn hin, wischte die Theke sauber, stellte Gläser in kunstvollem Bau neben der Registrierkasse auf, aber es war die I's Gelegenheit und die anderen Kunden gaben sich den Anschein, sie hörten nicht zu. »I like your wife, Ericsson.« »So I do, Wes. Die Sache mit Aer Lingus läuft wieder. Im August könnte ich einen Flugschein brauchen. Für einen Riesen wie üblich?« »Für einen Riesen, ohne Gebühren. Nicht, dass du denkst, ich mag deine Frau nicht. Du musst ja wissen, was du tust, denkst und empfindest. Es ist ein freies Land.« »Nach Entrichtung der Gebühren, see you later, Alligator. In a while, Crocodile.« Die I sprach nicht viel. Er begrüßte Freunde mit gemessenem Erheben des Glases, sah um sich, nahm einem angetrunkenen Nachbarn geduldig die Ohrenbeichte ab, vergewisserte sich mit gelegentlichen Blicken, dass ich sein Vergnügen erkannte und lud mich ein, vergnügt zu sein. In dieser Lebensstätte werden die Damen und Herren nicht nach der Hautfarbe gemessen. Wenn einer seine Nachbarn nicht belästigt, mit dem Alkohol auf Erholung aus ist und nicht auf Rausch Geld zum Bezahlen hat und vielleicht noch einige Kenntnisse in Pferderennen sein eigen nennt, es genügt. Dann ist er ein gewöhnlicher und willkommener Mensch. Hier war ein Mann ein Mann. Ein weißer Radaubruder wird auf die Straße gewiesen. Ein ruhiger schwarzer Anhänger des Feuerwassers wird respektvoll mit dem bürgerlichen Titel angeredet. Sir. Ein Nachbar nahm mich für eine, die hier war, um Geld zu verdienen. Sind Sie eine Stewardess oder sowas? Sagte er. Ich meine wegen dieses, des Flügelrades auf Ihrer Zigarettenpackung. Deswegen, dachte ich, sagte er. Er wischte nun das angewiderte Kopfwiegen von Wes, fühlte sich bitter getadelt und verwarnt, nahm sein Geld und brachte sich lahm von dannen. Die Männer gehen hier nachsichtig miteinander um, fürsorglich, zärtlich geradezu. Es hat eine Ärger mit seiner Brille, kann nicht gut sehen. Wes begibt sich zu ihm und überreicht eine Serviette. Macht ihm eine Putzbewegung vor. Er wird sich ja nicht in die privaten Angelegenheiten des anderen mischen. Der putzt dankbar. Gibt die Serviette aufatmend zurück. Dich, wenn ich nicht hätte, Wes. Es hat einer sein kanadisches Zeug neu bekommen. Es steht noch Soda neben seinem Glas. Er könnte das selber nachschütten. Mix it, sagt Wes. Soll ich dir das machen? Dem Beladenen soll wenigstens diese Mühe erspart werden. Ein fettes Püppchen mit zierlichem Doppelkinn antwortet auf die Frage nach dem Ergehen. Mir ist, als wäre ich doof. Wes antwortet, sorgfältig das randvolle Maßglas überm Eis umkippend. Siehst auch so aus. Das befriedigt den traurigen Fetten. Wenigstens einer, der ihn versteht. Er wiederholt. Ich bin fertig für den doofen Bauernhof, den in Nutville, wo die Mühle ist. Da malen sie die Klapse. Nun sieht er wirklich aus wie ein übermäßig gekränktes Kind kurz vor dem Weinen. Eben noch hat Wes sich vorgebeugt mit der Miene des Anteilnehmenden, schon fordert er ihn roh und rationell auf. Du wirst mir doch die Adresse dalassen, oder? Wenn ich dich mal besuchen will. Denn Wes hat zu tun, muss gerade mit der Spitze eines gedrungenen Messers eine winzige Zwiebel aus einem schmalen Glashals picken. Nimm doch die Finger, sagt der, dem alles egal ist. Er hat jetzt unverhofft, ein Stück Eis zu nehmen und es über 6 Meter zielgenau in die Kasse des westlichen Reviers zu werfen, damit George sich wundert und die Gäste ihre Unterhaltung haben. Er hat zu tun. Es hat jemand seine Sodaflasche umgestoßen, versehentlich. Wes nimmt die halbvolle Flasche, hält sie hoch über die Theke und lässt sie ordentlich darauf auslaufen. Ist das so, wie sie es wünschten? Jetzt ist dem Traurigen schon besser. Weißt du, ich werde doch eine Rückfahrkarte nehmen, sagt er. Leise, genüssliche Gespräche. Kein Wort über den Krieg. Vor den Fenstern die warme, geschäftige Straßennacht. Als wäre Frieden. Hier lebe ich manchmal zum Vergnügen, Gesine. Versuch's doch mal. Tu ich ja. Tu ich ja.